Ja, hallo und herzlich willkommen zu Studio Raw, dem Fotografie-Podcast mit meiner Wertigkeit Sascha und
mit mir, dem Sascha. Und ich wundere dich, wie du das alles aussprechen kannst, ohne dir die Zunge zu brechen.
Ja, es wundert mich gerade selbst. Also ich hau mir gerade selber auf der Schulter
das rum. Das liegt am Stück Wodka vor der Sendung.
Ja, wir haben heute das Thema Hype um neue Technik, beziehungsweise in unserem Fall Hype um neue Kameras. Denn aktuell gab es so einen kleinen Schwung in den letzten Wochen an neuen Veröffentlichungen von Seiten Canon und Nikon und auch Leica, aber es interessiert, glaube ich, niemanden. Und ja, und das haben wir heute sozusagen als Thema. Neue Kameras, braucht man das, will man das, etc.
Ja, das ist, also ich sag's mal so, nein.
Du willst es etwa nicht? Nicht die neue Canon R5.
Ja, aber ich finde es nicht nötig, also unbedingt. Es gibt so ein paar Sachen, die haben die neuen Kameras, die sind ganz nice, aber es hat halt auch alles irgendwo Nachteile, sag ich mal. Und solange ich mit meiner Technik klarkomme, komme ich klar. Also das ist meine Einstellung. Also ich sag's mal so, die Canon, der letzte geile Scheiß, den die hatten, den ich auch wirklich mitgekriegt habe, weil ich da auf der Fotokina war und die es da vorgestellt haben, das war dann Dual Pixel Raw, wo man dann hinterher, wenn man die Schärfe verkackt hat, das Bild scharf machen kann, weil er einfach zwei Bilder hintereinander legt mit unterschiedlichen Schärfentiefen. Keine Ahnung, wie er das macht, aber mit einem Abdrücken zwei Bilder mit unterschiedlichen Blendenöffnungen macht, weiß ich nicht. Er hat auf jeden Fall Dual Pixel Raw, da legt er dann zwei unterschiedliche Raw-Dateien hintereinander und ich kann dann im Nachgang am Rechner sagen, okay, die Nasenspitze ist scharf, das ist vielleicht doof gelaufen, nimm doch mal das Auge. Ist schön, wenn man es verkackt hat, aber wie gesagt, es sind zwei Raw-Dateien, das Ding ist nachher doppelt so groß. Das muss verarbeitet werden, der Rechner muss damit klarkommen. Ich muss es archivieren und speichern können. Und vor allem, das einzige Programm, was mit Dual Pixel Raw arbeiten kann, ist das Canon-Programm. Und mein Workflow zum Beispiel, ich importiere die Bilder in Lightroom, bearbeite davor, dann Photoshop und dann wieder zurück nach Lightroom. Hätte dann jetzt einen Zwischenschritt. Ich importiere die Bilder, sehe, oh, das ist kacke. Lightroom zu, Canon-Software auf, Bild Schärfenpunkt ändern, Bild speichern, Bild zu, Bild neu, Lightroom importieren. Das ist für mich halt, ich sag mal, wenn ich jetzt ein Porträt-Shooting mache und da ist ein Bild dabei, das ist mega geil, das ist das Bild meines Lebens, okay. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Hochzeit mache oder irgendwie so ein Shooting, dann ist der Aufwand für mich, finde ich, jetzt unverhältnismäßig. Deshalb, der Hype ist gut, es ist toll, wenn es die Kamera kann, aber ich brauche es nicht. Mhm. Und so ist es eben mit vielem. Also die Funktionen, die da sind, die Leute stürzen sich drauf und weil es halt da ist und man es haben kann und haben möchte, was ich auch verstehe, ich fände so eine 4D Mark, 5D Mark 3, 4 schon geil oder so eine EOS R oder so, aber effektiv brauchen tue ich es nicht, weil ich die Funktion nicht nutze.
Mhm. Ja, das ist ein sehr guter Einwand, das sollte man sich halt immer vorher fragen, so brauche ich jetzt so ganz dringend die neue Kamera, da muss man halt schon also, wirklich super unzufrieden sein
mit seiner eigenen Kamera. Also ich hoffe, ich habe jetzt nicht mit meinem Statement nach 4 Minuten die Podcast-Folge beendet.
Nee, ich habe da auf jeden Fall noch ein paar Punkte.
Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch in letzter Zeit nicht mitgekriegt, wer hat was gelauncht. Das war immer zur Fotokina hat man mitgekriegt, der macht das. Dann hat man mitgekriegt, oh, 2018 war die letzte, glaube ich.
Die wäre ja eigentlich dieses Jahr noch.
2016 war die letzte, auf der ich war. Und da weiß ich, dass Sony ganz groß rausgekommen ist mit den Spiegellosen, mit den Alphas. Und dass dann eine Welle über den Canon und Nikon Gebrauchtmarkt geschwappt ist, weil jeder zweite Fotograf, ob jetzt professionell oder fotohorscht, seine Ausrüstung hergegeben hat, weil er unbedingt so eine spiegellose, neu gelaunchte Sony haben wollte, weil die halt modern und da niceste Scheiß war, auf gut Deutsch.
Also die hatten, was man ihnen wirklich zusprechen kann, also die war, Sony war schon so ein bisschen der Technik, also was heißt der Technik voraus, aber sagen wir mal so Nikon und Canon haben sie, glaube ich, schon überrascht, also weil so der Augenfokus und jetzt auch später auch mit Tieraugenfokus und wie es alles heißt, ist für den Workflow, für bestimmte Porträt-Shootings oder ich kann es mir bei Hochzeiten eigentlich auch sehr gut vorstellen, vor allem wenn es irgendwie schnell gehen muss, kann ich mir gut vorstellen, dass der Workflow auf jeden Fall ein bisschen angenehmer ist, aber das Bild wird jetzt nicht dadurch wesentlich besser, denn die Sony-Kameras, die spiegellosen Digitalkameras, also die Alpha-Reihe zum Beispiel, ist ja jetzt sehr famous. Die haben zwar einen hohen Sensor und hatten damals also wirklich gutes Bildmaterial geliefert, aber, und dann kommt das Ausrufezeichen, dafür, dass sie so relativ günstig waren, ist das Glas dafür halt unfassbar teuer. Also da zahlst du halt Minimum nochmal den Preis darauf für nur ein Glas, sag ich mal, um halt auch die Qualität dafür zu bekommen oder sie überhaupt umzusetzen, weil dir das dann nichts gebracht hat, wenn du dann, sage ich mal, ein 0850 50 mm vor so einer Alpha schraubst. Und das ist heutzutage nicht anders. Jetzt kam so in den letzten paar Wochen kam, wie schon gesagt, von Canon zwei Kameras raus, einmal die R5 und die R6. Und Nikon hatte jetzt diese Woche veröffentlicht die Z5. Und die R5 von Canon ist schon so ein, also hat Canon gezeigt, wir nehmen jetzt mal den Vorschlaghammer und hauen jetzt mal alle mal so ordentlich eine rein. Weil das so eine mehr oder weniger die eierlegende Vollmilchsau geworden ist. Für, ich sag mal, für die meisten Fotografen. Denn das glänzt halt mit Fotos pro Sekunde und Megabyte Zahlen noch und nöcher. Und Canon hat ja jetzt in den letzten Jahren für ihre R und RP halt unfassbar gute Gläser gemacht, aber es gab halt keine, sag ich mal, professionelle Kamera. Und die haben sie halt jetzt rausgebracht und das war jetzt so in den letzten Wochen irgendwie so, ich sag mal, in den medialen Bereich so gerne Thema. Aber was mich sehr amüsiert hat, was das meiste Thema darum war, ist, dass die Canon bei 8K-Videos überhitzt. Und das war irgendwie so Thema Nummer eins. Also irgendwie für mich ist da so ein bisschen ein Thema verfehlt, weil ich kaufe mir ja eine Canon-Kamera, also die für Stills, also für Fotos, also Einzelfotos eigentlich gemacht ist, ist mir eigentlich so die Video-Features völlig egal, weil das ist so ein Zusatzfeature und für mich wirklich sekundär. Und klar haben viele auch ganz normal, auch sachlich darüber geredet, hey, wie ist die handelbar und wie sind die Bilder am Schluss? Und also die haben wirklich über das Thema geredet, aber es haben halt viele darüber geredet, dass die Kamera bei 8K überhitzt. Und erstens ist es so, wann benutzt du schon 8K? Also das ist halt wirklich schon ein bisschen, ja, nicht Zukunftsmusik, aber es ist erstens kein Monitor oder kaum ein Monitor stellt das dar oder kann das darstellen. Und ich gehe mal davon aus, die wenigsten brauchen das halt wirklich, weil du mit 4K oder mit Full HD halt super, also mit, in, sagen wir mal, 95% allen Situationen auskommst. Will aber jetzt gar nicht so auf das Video-Feature drauf eingehen, sondern eher so, die haben alle nur darüber geredet, dass die Kamera jetzt, was übrigens fast alle Kameras machen, die eigentlich für Stills sind, also für Fotos, und dieses Zusatzfeature haben. Ich kann auch 8K-Videoaufnahmen machen und die überhitzen halt alle. Und sie haben aus von Canon halt darüber ein riesen Ding draus gemacht. Das fand ich schon ein bisschen witzig.
Also, ich stimme dir da nicht so ganz zu. Die Kameras für Stills, ja, aber man sieht ganz oft, wenn man jetzt irgendwie so ein Filmteam beim Drehen sieht oder so ein bisschen hinter die Kulissen oder jetzt wieder eine der Sendung, die ich wirklich auch lange gucke, ohne da zwischendrin wegzugucken und wegzuschalten, weil es einfach keinen Bock mehr macht, hier Duell um die Welt, wenn man das sieht, wie die da rumrennen, hier im Dschungel von Borneo und keine Ahnung wo, die haben alle, die Kameramänner haben ihr Einbeinstativ oder ihr Schulterstativ dabei und da haben sie dann keine Ahnung, meistens habe ich irgendwie gesehen, Canon eine 5D oder so zum Filmen, weil die halt einfach kompakt und leicht sind und nicht so schwer wie so eine große Filmkamera. Und gerade dann, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin zum Filmen oder jetzt Dreh für ein Musikvideo irgendwo in der City habe und so eine Verfolgung mit einem Autodreh oder so, da habe ich halt immer dann die kleinen Kameras. Die Filme, die ich jetzt gedreht habe, für meinen Imagefilm und so weiter, die habe ich auch alle mit meinen Spiegelkameras gedreht und habe mir dann dafür eine kleine Spiegellose besorgt, weil ich es halt einfach es war für mich einfacher zu handeln ohne den Spiegel, weil der dann nicht die ganze Zeit draufklappt. Die haben dann meistens einen Fokus, der nachzieht. Das hat die 5D Mark III nicht. Also da muss ich den Fokus selber nachziehen, was ziemlich nervig ist. Und so. Und deshalb finde ich die Spiegellosen zu filmen echt schon gut. Also wenn es jetzt so eine Studioproduktion ist, die großen Kameras da mitfahren und so. Klar, braucht man, aber jetzt gerade so im Außenbereich, wenn man irgendwo im Dschungel filmt oder beim Sport, da sind die kleinen Spiegellosen echt gut. Dass sie 8K nicht brauchen, da bin ich bei dir, weil wer von uns hat daheim einen 8K-Fernseher? Ich habe mal versucht, ein 4K-Video zu schneiden. Also, ich habe jetzt nicht gerade eine schlechte Kiste. Ja, ich habe es nach der Wasserkühlung wieder zugepackt, weil halt einfach warm wird. Jetzt nicht mehr. Ist schon gut. Aber der ist bei 4K in die Knie gegangen. Und wenn ich mir überlege, was ein 4K-Video in einem verlustfreien Format, also jetzt nicht hier irgendwie MPEG, MPEG 4 oder was weiß ich was, an Dateigröße mitbringt. Und das rechne ich dann mal, ich glaube nicht mal 2, sondern mal 4, wenn ich 8K habe oder so. Das ist ja exponentiell, glaube ich. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es unfassbare Datenmengen.
Ja, und
ja, mein Gott, die Kamera überhitzt. Es ist dumm gelaufen, weil es ja eigentlich verkauft wird mit dem Argument, eben, wir können 8K-Videos machen. Das wäre wie wenn ich jetzt einen Porsche verkaufe und sage, der fährt 250 und bei 250 ist nach 5 Minuten der Motorüberhitzung geht aus. Das wäre ja scheiße. Also da kann ich verstehen, dass man da dann sagt, was soll das? Warum überhitzt die, wenn ihr verkauft, dass ihr das kann? Habt ihr das nicht getestet?
Das ist ja das Ding, die haben von Canon ja nie gesagt, dass sie nicht überheizt. Die hat halt gesagt, so, wir haben hier jetzt 8K, aber die Laufzeiten sind, sage ich mal, bei 8K bei 10 Minuten. Da sagt, dann wird dann sozusagen so ein Schutzmechanismus aktiv, sodass nicht deine Kamera zerschmilzt. Und das sind noch immer noch, sagen wir mal, vernünftige Zeiten. Wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt wirklich einen Film den ganzen Tag in 8K aufnehmen, dann braucht man sowieso anderes Material, würde ich mal sagen, oder behaupten. Aber ich denke, wie schon gesagt, das ist für mich halt so, es wurde so als Hauptthema gemacht, das ist so, ja klar, es wurde aber von Canon nie gesagt, dass es nicht so ist. Also sie sind von vornherein da haben gesagt, dass es gerne überhitzt, beziehungsweise dass das Video dann irgendwann mal gestoppt werden muss. Das kann natürlich auch variieren, ne, ob du jetzt in Sibirien filmst oder in der Sahara. und ja, Aber ich hätte halt viel mehr gehört, wie sind die Fotos, wie fühlt sich das an? Also da hätte ich viel mehr gehört, so, denn weil ich wusste von einigen, sagen wir mal, es gibt ja so Canon-Fotografen, die Canon 5, R5 und R6 vorher bekommen haben, was aber keine Modelle sind, also vorproduzierte Modelle, muss man immer dazu sagen. Und ja, die haben zu wenig erzählt. Vielleicht durften sie auch nicht mehr erzählen.
Also da gebe ich dir jetzt mal einen ganz heißen Tipp. Ich bin gerade auf der Materialvermietungsseite meines Vertrauens. Die EOS R6, 64 € pro Woche. Dann kannst du ausprobieren.
64, das geht sogar noch.
Ja, und die EOS R5 109 pro Woche. Das also für zum Ausleihen war eine Woche, zum Gucken, was kann das Ding, ist es schon gut. Die EOS R, die normale, die kostet 59.
Ja, das ist
jetzt nicht so der Preissprung zu der R6.
Nee, das finde ich überhaupt nicht. Wobei die R6, die normale R ist für mich nicht mehr so interessant.
Also ich hatte die ja mal ausgeliehen und ich war, also ich bin irgendwie dauernd auf irgendwelche Knöpfe gekommen, die dann irgendwas umgestellt haben und dann habe ich verzweifelt gesucht, wie kriege ich das jetzt wieder weg. Mag unter anderem daran liegen, dass ich halt die Kamera genommen habe und losgezogen bin, ohne mich vorher intensiv damit zu befassen. Aber so bin ich eben, ich will die Kamera nehmen und ich will losziehen und wenn ich vorher 8 Stunden da sitzen und mich in die Kamera einlesen, welcher Knopf macht was, wie schalte ich das Touchscreen aus, dass ich nicht mit meiner Fettbacke während den Fokuspunkt verstelle und so. Und das wird halt, je mehr Technik drin ist, desto mehr muss und kann ich einstellen. Ich hatte jetzt die an der letzten Hochzeit die 5D Mark IV ausgeliehen und auch da habe ich schon gesehen, allein, also ich kann ja so Bildstile vorwählen, Monochrom, natürlich, Porträt und so weiter und so fort. Und allein, was ich da an Auswahlmöglichkeiten habe für irgendwelche Bildstile, das ist der Wahnsinn. Bis ich da durch bin, ist ein halber Tag rum.
Ja, auf jeden Fall.
Und es ist gut, wenn sie das können. Und ich muss sagen, die 5D Mark IV, also die hat so einen Bildstil, der nennt sich extrem fein Details oder so. Und die Bilder, die da rauskommen, die sind schon nochmal ein ordentlicher Schritt zur Mark III. Ja, und die hat aber halt auch Funktionen, die ich jetzt nicht unbedingt brauche. Aber gut, irgendwann muss er neu her und ich glaube aber, ich bleibe beim Spiegel.
Ah, okay, also ist das wäre jetzt auch so meine Zukunftsfrage. Entschuldigung. Willst du überhaupt so einen Umstieg machen? Also ist das, weil du hast ja jetzt schon gesagt, du bleibst lieber beim Spiegel. Ich kann mir halt gut vorstellen, dass ich beides, glaube ich, immer haben werde. Also eine mit und eine ohne, das kann ich mir gut vorstellen. Weil die in bestimmten Situationen unterschiedlich gut agieren. Also ich kann mir beim, wenn es richtig dunkel ist, dann kann ich mir richtig gut vorstellen, dass halt so ein digitaler Sucher halt total entgall ist. Und wenn es halt super hell ist, halt dann überhaupt nicht mehr. Also nur als Beispiel.
Ja.
Ich glaube, die wiegen gut ihre Schwächen und Stärken gegenseitig auf, wenn man beides hätte. Also wenn man beides bräuchte. Also ich kann mir bei einer Hochzeit halt zum Beispiel sehr gut vorstellen, wenn du jetzt in der Kirche fotografieren willst, ich weiß nicht, wie laut die 5D Mark IV ist, aber die Spiegellosen, die haben ja einfach null Sound und ja, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also wenn du jetzt bei einer Hochzeit in der Kirche fotografierst.
Die 5D Mark III, die hat ja schon den Silent-Modus, der ist eigentlich recht gut. Und die Mark IV hat einen Silent-Modus, der ist auch ziemlich gut. Also die sind schon sehr leise, die beiden. Ich sag's mal so, die haben ihre Nachteile, die mit Spiegel, und die haben aber auch ihre Vorteile, genauso wie die Spiegellosen. Ich kann es jetzt halt aus dem Vergleich zu Canon sagen, das ist bestimmt auch bei anderen Herstellern so, aber ich habe es halt mit Kern ausprobiert und bei der, was mich stört, zum Beispiel, das ist aber persönliche Geschmackssache, finde ich, wenn ich bei der EOS R mein Auge vom Sucher nehme, geht der aus, ein Energiesparmodus, und das Display geht an und das nervt mich, weil manchmal bin ich im Auge nicht 100% am Sucher dran, und dann habe ich da kein Bild drin. Dann, der Vorteil ist, in dem digitalen Sucher, ich kann hinzoomen. Also ich kann im Sucher drin, wenn ich die Taschen mit meinem Wurstfinger treffe, die unter meinem Auge irgendwo dann, weil stell dir vor, du hast dein Auge am Sucher, dein halbes Gesicht drückt gegen die Kamera und dann musst du im Blindflug, wenn du die Kamera jetzt länger hast, findest du vielleicht auch schneller, den Knopf finden, mit dem du jetzt da im Sucher drin hinzoomst. Das funktioniert schon. Brauche ich jetzt aber nicht zwangsläufig, sag ich mal. Also mir wäre jetzt kein Verkaufsargument für mich. Mich stört vielmehr, dass der Sucher immer ausgeht. Ich habe aber auch nicht geguckt, ob ich das irgendwo ausschalten kann.
Da bin ich mir aber ziemlich sicher, dass man das einstellen kann.
Was mich noch gestört hat zu Beginn, also das war hauptsächlich bei den Sonys, als die rausgekommen sind, da habe ich mir das angeguckt. Die Sucher haben geflackert und geflimmert, hauptsächlich bei künstlicher Beleuchtung, also Leuchtstoffröhren und so weiter. Das hat mich genervt, da habe ich die Finger von gelassen. Die neuen, die haben so eine Anti-Flicker-Gedöns, die man einschalten kann. Dann flackert es nicht mehr. Das ist okay. Genau. Also das hat alles, wie gesagt, sie sind leise, aber sie sind auch kleiner. Und da kommen wir jetzt zum Image-Problem.
Oh, ja.
Ich könnte auf der Hochzeit genauso mit meiner EOS M3. Die habe ich mir für den Urlaub gekauft, weil mir einfach alles andere zu groß ist und ich trotzdem ein Wechselobjektiv wollte, habe ich mir die M3 für den Urlaub rausgelassen. Ich könnte damit mindestens genauso gute Hochzeitsbilder machen wie mit dem großen Spiegelreflex. Aber wenn der Fotograf mit einer kleinen Kamera rumrennt und die ganze Zeit aufs Display guckt und nicht durch den Sucher, weil es halt keinen Sucher gibt, dann sieht es halt für die Leute unprofessionell aus. Und ob die Bilder nachher genauso gut sind oder nicht, das sieht das Brautpaar. Die anderen auf der Hochzeit, die alles ja potenzielle Kunden sind, die sehen, Alter, was ist denn das für ein unprofessioneller Fatzke da mit seiner Minikamera? Das kann ja vorne und hinten nichts werden. Es sei denn, sich halt jemand da, der Ahnung von der Materie hat, aber das ist eher selten. Meistens ist irgendwie der Foto-Dieter und der Hobby-Klaus da und sagt, ich habe auch eine Spiegelreflexkamera und die macht voll gute Bilder. Ich habe immer das ganz tolle Programm eingestellt und das finde ich auch, das ist wichtig, dass jede neue Kamera das A-Plus-Programm hat, das grüne, sonst kann ich nämlich nicht fotografieren. Das ist für mich ganz wichtig. Das grüne A-Plus-Programm, ohne das kann ich keine Bilder machen. Das ist immer ganz wichtig. Vollautomatikmodus, Kopf aus und drauf. Ja, also wie gesagt, das ist immer so eine Einstellungssache und ich glaube, ich bin so ein Zukunftsverweigerer, der verbohrt genug ist, am Spiegel festzuhalten. Auch wenn er laut ist.
Du machst ja auch Fotos nur noch mit analogen Kameras.
Ja.
Ausrufezeichen.
Und da kommen wir zu dem Dual Pixel RAW. Ich habe es geschafft, mit der analogen Kamera ohne Autofokus bei einer Blende 3.5 mit einem 50mm Objektiv aus der Bewegung raus scharfe Bilder zu machen. Model läuft auf mich zu und die Bilder sind scharf. Es ist echt gut. Sie sind scheiß entwickelt, weil ich es halt verbockt habe, aber sie sind scharf.
Ja, die Negative sind ja noch da, also.
Ja, nee, ja, die sind ja scheiße entwickelt, das ist halt das Problem. Sind die entwickelt. Ich habe zwei Filme vorgemacht und habe die in meinen Entwicklungstank rein, habe geguckt, 35mm Film, 298mm Entwicklerlösung, reingekippt, schön gekippt und geschüttelt, wie man es machen soll, über die Entwicklungszeit, bla bla. Habe es dann raus und habe festgestellt, ach guck mal, der eine Film, der hat Schlieren, Streifen und Flecken gekriegt. Und Schatten und was weiß der Geier was alles. Und hat mir festgestellt, ach guck mal, die 298mm sind für eine Filmrolle. Wenn ich die rein tue, ist die zweite, die obere Rolle, die werden übereinander gestapelt, gar nicht im Entwickler. Der kriegt immer nur Entwickler ab, wenn ich die Dose kipp. wieder zurückkippt und dann gibt es nicht genug Entwickler. Ich hätte die doppelte Menge reintun müssen.
Ah.
Und
das, aber gelernt, jetzt hast du aber was gelernt.
Ja,
du, ne?
Aber, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, dass ich ein richtiger Glückspilz bin. Ich hatte in die X700 den Film falsch eingelegt, den hat es nicht richtig transportiert. Und sie ist bei den letzten 10 Bildern verreckt. Der Spiegel ist oben, klappt nicht mehr runter, ist ein Mechanikdefekt, ist wohl irgendwie eine Krankheit von der X700, habe ich gelesen. Muss ich aufschrauben, Mechanik reparieren. Sprich, der Film wurde nicht weiter transportiert, die letzten 10 Bilder sind nicht belichtet. Die anderen dafür richtig, muss man dazu sagen. Weil da hatte ich nämlich auf ISO 400 alles eingemessen und hatte auch einen ISO 400 Film drin. In der X500 waren ISO 125 Film drin und ich habe auf der Packung falsch gelesen, habe auf ISO 400 gemessen, also alles mal locker 2 Blenden überbelichtet. Und mein Glück, was ich dann beim Entwickeln hatte, den falsch eingelegten, nicht richtig transportierten Film, der nur halber belichtet ist, der war unten, ist ordentlich entwickelt und der mit den Bildern, die ich eigentlich unbedingt haben wollte, ist scheiße entwickelt. Again, what learned, beim nächsten Mal richtig, hier liegen schon 4 neue Ilford-Filme für Samstag.
Oh, für Samstag. Ja. Was ist das Thema?
Das Thema, ich habe es gegoogelt und ich habe kein Bild zu dem Thema gefunden und das finde ich wahnsinnig geil. Ich habe die Möglichkeit, ein weißes Doppelbett in ein Kornfeld zu stellen.
Da gibt es kein Bild?
Google mal.
Unfassbar.
Bettfeld, Frau, nix. Nix auf Google, nix auf Pinterest, bei Model Kartei gucke ich schon gar nicht mehr, das ist eh nix Gescheites dabei. Findet man nix.
Wenn man jetzt mit einer Hand schreiben könnte.
Es gibt Feldbetten?
Ja. Ja, Feldbetten, ja. Tatsächlich, ich sehe nichts.
Also nix, was man auf Anhieb irgendwie findet und ich hab mir bei Gearflix eine Drohne ausgeliehen.
Geil!
Weil es ist kein See in der Nähe.
Das ist jetzt der Insider. Um den zu verstehen, müsst ihr
die letzte Folge hören.
Auch die anderen Podcasts hören.
Also wir müssen auch hier unsere Folgen, glaube ich, umbenennen. Wir müssen so ein bisschen Clickbaiting machen. Sascha rief ihn an und was er dann hörte, war unfassbar.
Ja. Oh ja. Ja, das kann
so
das.
Clickbaiting einer Bildzeitung oder so.
Ja.
Ja.
Ja, nee, ich habe tatsächlich nichts gefunden. Ja, viel Spaß.
Die Mavic Pro 2 Zoom, weil die hat nämlich ein 48mm Objektiv und kein 24, was auf dem Bild, denke ich mal, geiler aussieht. Ja, auch von meinem Lieblings-Elektronik-Geräte-Verleiher.
Dann musst du mir mal nachher einen Link schicken.
Und ich glaube, nachdem sie da jetzt gibt, leihe mir da tatsächlich auch mal die R6 aus und die R5.
Ja, das bin ich halt auch gerade hart am Überlegen. Nicht, dass die R5 gerade in meinem Budget liegt, aber ich hätte Bock, so eine Woche so Power-Shootings zu machen, so jeden Tag 1-2 Models oder vielleicht noch mehr.
Also hier die EOS R5 kostet, gut, wenn man es jetzt eine Woche ausleiht, 219€. Oh, ab der dritten Woche 164 und ab der fünften Woche wird es dann doch mal billiger. Also, aber das ist dann trotzdem pro Woche und nicht der Gesamtpreis. Die haben auch passende Objektive dazu. Also für die EOS R-Linsen haben sie auch irgendwo. Und das finde ich jetzt wieder spannend für mich an dem spiegellosen System oder den EOS R. Dass der Autofokus so wahnsinnig schnell ist. Also der von der 5D Mark III und Mark IV ist schon schnell, aber der von den EOS R, also von der jetzt nicht von der R5, da ich es ja noch nicht probiert, aber von der EOS R, der ist wahnsinnig schnell, aber eben auch nur in Kombination mit einem Objektiv EFR. Und die, wenn man ein EFS oder so nimmt oder ein EF-Objektiv mit dem Adapter, dann ist die Geschwindigkeit übrigens auch nicht schneller.
Nee, ja, das habe ich auch schon mitbekommen.
Aber mit dem passenden Objektiv, der Autofokus, also in der Regel beim Porträtshooting oder so merkt man es nicht, aber Hochzeit auf der Feier, wenn da getanzt wird und so, der ist schon mega geil schnell. Das wäre jetzt so ein Argument für die Kamera. Ich glaube, ich muss dann noch ein, zwei Mal irgendwelche Kameras ausleihen, bevor ich mir dann doch wieder eine kaufe.
Ja, und selbst wenn das so nur deine Premiere ist, so dass du für gewisse Situationen auf der Hochzeit zum Beispiel, also ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass die R5 für Profi-Fotografen, was Wildlife und so angeht, glaube ich, der Nummer 1 ist, weil die ja jetzt sogar auch so ein Autovogelfokus hat. Das heißt, dass sie halt wirklich mit dem Fokus extremst dann sozusagen auf dem Tier bleibt, was manchmal wirklich dann, also was wirklich eine erhebliche Erleichterung sein kann.
Das auf jeden Fall. Aber dann ist jetzt meine Frage, wo bleibt dann da noch das Handwerkliche dabei? Ich meine, ich muss ja nichts mehr machen, macht ja alles die Kamera. Ich bin praktisch nur noch ein besseres Stativ, sag ich mal.
Ja, also wenn das so eine ich glaube, das merkt man nur in so einer Extremsituation. Wenn du, also ich kann mich so jetzt hineinversetzen, bis jetzt 4 Wochen in Alaska, um einen Bären zu finden, bist du froh, wenn deine Ausrüstung vieles übernimmt. Gerade in so einer, ja, du hast jetzt 20 Sekunden Zeit, das perfekte Foto zu machen. Also wir sehen das ja anhand von den ganzen Bildern im letzten Jahrhundert, sag ich mal, dass es viele Fotografen gekonnt haben, so. Ich bin da aber so ziemlich überzeugt, dass es bestimmt den einen oder anderen Fotografen, der jetzt solche Fotos macht, sagt, och, ich glaube, das gucke ich mir mal an. Das könnte, glaube ich, ganz nett sein.
Ja, mit Sicherheit. Aber ich denke mal, das unterscheidet die, also wenn es um Geld geht, würde ich sagen, die oberen 10.000, aber das unterscheidet so die die oberen 10-15% vom Rest der Fotografen, vom Mittelfeld, würde ich sagen, die das ohne die Technik hinkriegen, also ohne technische Unterstützung das hinkriegen, einen Vogel zu fokussieren und den Flug scharf zu halten und Bilder zu machen. Das ist nicht einfach und das trennt, finde ich, die Spreu vom Weizen. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich wieder auf meine analogen gehe. Ich möchte einfach wieder mehr das Handwerk dahinter, weil ich setze an, ich fokussiere, ich drücke ab, zack, Bild fertig. Ich möchte halt wieder mehr, ich möchte das Handwerkliche lernen, um zu den Oberen zu kommen.
Ja, ich kann das und nachvollziehen.
Ich kann es verstehen, es ist einfach, der fokussiert den Vogel, ich drücke ab, wenn ich es finde, okay, die Flügelstellung gefällt mir. Wenn nicht, dann mache ich noch ein Bild, wo die Flügel weiter unten sind. Was soll's? Aber
ich glaube, du in dem Moment drückst du einfach runter und dann werden die 20 Bilder die Sekunde einfach durchgerattert.
Es nimmt irgendwo, also für mich ist es derzeit nur
die Herausforderung,
nicht nur der Spaß am Bild. Für mich ist auch die technische Herausforderung das, was den Spaß an der Fotografie ausmacht, sage ich mal. Das Geschick, das Handwerk. Das macht für mich die Fotografie aus und den Spaß daran. Und wenn die Kamera mir alles abnimmt, macht es keinen Spaß mehr, weil irgendwie fehlt mir dann. Aber es kann sein, dass ich da ein bisschen eigen bin mit meiner Einstellung. Ich möchte da jetzt niemand irgendwie auf die Füße treten, der sagt, okay, es ist total geil, das braucht man. Autos schrauben macht handwerklich auch Spaß. Wir haben trotzdem Roboter, die es für uns machen. Weil es halt einfach einfacher ist. Der Mensch ist einfach faul. Das ist von Natur aus so gewollt.
Das stimmt. So. Der Mensch ist faul. Er versucht so energiesparend wie möglich alles zu machen, was es im Alltag gibt.
Ja, und mit den Megapixeln, was die alle jetzt anbieten, ja, ist nice to have. Aber auch da die Frage, brauche ich das? Ich habe mit meiner 60D, glaube ich, war das. Ja, das war die. Das war die 60D. Ich könnte mal in den Exif-Files gucken.
Die hat, glaube ich, so 20 oder
18,
so oder 15?
18.
18.
Habe ich eine Marketingkampagne geshootet für eine Zeitung. Und das Bild hing dann bei uns im Einkaufszentrum in der Stadtgalerie auf 6 Meter abgezogen, außen dran.
Geil.
mit einer 60D mit 18 Megapixeln. Jetzt mal eine Frage. Will ich das Empire State Building mit meinem Porträt plakatieren oder für was brauche ich 50 Megapixel?
Ja, das ist ja das Ding, ne? Die R5 bietet ja ein 45 Megapixel. Ich kriege ja schon Angst, das zu bearbeiten. Weil ich habe jetzt auch keine schlechte Kiste. Ich habe eigentlich nur eine Kiste, nur wirklich, die darauf ausgelegt ist, Fotos zu bearbeiten. Aber bei so einer Größe kriege ich schon irgendwie Angst. Also klar kann man dann croppen wie so ein Wilder, aber darauf habe ich ja gar keinen Bock.
Ja, aber warum croppen, wenn man gleich ans Optimum
reist? Das ist richtig.
Also wenn ich einen Bildausschnitt, das geht jetzt bei einer Hochzeit, beim Brautpaar-Shooting geht's, bei der Reportagefotografie ist es jetzt eher kritisch, immer gleich den Bildausschnitt richtig zu haben, weil da ist es halt einfach reaktives Fotografieren. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt beim Brautpaartanz und so Bilder mache, was macht das Brautpaar damit? Es macht sich einen Abzug, 13x18, macht es ins Fotobuch rein. Da kann ich auch croppen wie ein Wilder. Das interessiert nachher kein Schwein.
Ja, und ja, das sieht man halt.
45 Megapixel. Gut, ich habe jetzt mehr Details, wenn ich jetzt Porträtretusche mache, wirklich so high-end. Ich habe das ja auch schon gemacht, mit Dodge & Burn, richtig high-end Retusche. Je mehr Megapixel ich habe, desto besser lässt sich das retuschieren. Das ist klar, vom Ding her an sich. Aber ich brauche halt auch die Leistung, um das zu retuschieren.
Und du brauchst auch das Glas.
Ja,
also
ja,
die Optik ist gut, da halt auch entscheidend.
Aber ich sage jetzt mal, wer sich für, was kostet die neue R5, R6?
Die 4.400 Euro, wo wieder der Deutsche oder der Europäer völlig übers Ohr gehauen wird, weil die kostet in Amerika zum Beispiel 3,99.
Für 3,99 Euro nehme ich die. Nein, aber wenn ich mir jetzt für 4.500, lass es in einem Jahr mal 3,5 oder 2,5 sein, eine Kamera kaufe, dann habe ich garantiert keinen, also dann wäre ich dämlich, wenn ich mir ein billiges Glas vorne drauf schraube.
Ja,
also die wurde übrigens mit der 5D Mark III gemacht, nicht mit der 60D. Mea culpa, das war die 5D Mark III. Aber die hat auch jetzt nicht so viele Pixel.
Die hat, glaube ich, für 26.
Aber das hat gereicht für 6 Meter Abzug. Und ey, ich sag dir, wenn du in der Vorweihnachtszeit einkaufen gehst und du stehst vor deinem eigenen Bild auf 6 Meter Höhe. Das ist schon geil.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Dann fragt der Mann immer, Schatz, wollen wir einkaufen gehen? Wir waren aber gestern und vorgestern. Ja, aber ich könnte vielleicht noch was brauchen.
Also ich habe jetzt...
Und dann stehst du eine halbe Stunde vor dem Bild. Habe ich gemacht.
Es hat aber nie jemand gewusst, dass das Bild von mir ist.
Ja, das ist immer so das Ding. Also wenn du das nicht den Leuten erzählst, woher sollen sie das wissen? Da steht ja jetzt nicht auch groß da unter Sascha.
Doch, mein Wasserzeichen war drin.
Ah, okay. Ach, tatsächlich. Ja, aber die Leute achten aber auf sowas zum Teil auch nicht. Kommt aufs Wasserzeichen drauf an.
Also habe ich tatsächlich vor 2 Wochen mich mit einem Model getroffen, mit dem ich jetzt am Samstag ins Bett gehe. Also...
Das hast du wunderbar gesagt.
Also die in dem Bett im Kornfeld sich räkeln darf. Hallo Mina. Mit der shoot ich zum ersten Mal und die ist da halt schon öfter mal an komische Typen geraten. Deshalb haben wir uns auf den Kaffee getroffen. Da habe ich gesagt, du bist der mit dem Zeitungskleid. Ich wollte immer das blöde Zeitungskleid anziehen. Da habe ich gesagt, ja sorry, vor einem halben Jahr habe ich es weggeworfen.
Tja.
Ja, also die hat's gewusst, wer ich bin.
Ja, sehr cool.
Ja.
Was ich noch ansprechen wollte, ist, was eigentlich der Vorteil für manche sein kann, ist, wenn halt so eine neue Welle kommt, dass sozusagen der alte Stuff von vielen anderen ja dann verkauft wird. Also der B-Markt ist ja dann, der boomt ja dann nochmal so, also hat so eine Welle. Weil ich kann mir halt echt gut vorstellen, dass jetzt die Leute reihenweise ihre 5D Mark IV natürlich verkaufen wollen, weil sie die neue R5 haben wollen. und man sich dann die ziemlich gut gebraucht kaufen kann. Also das ist, das sehe ich gerne so als Vorteil, wenn dann so eine Welle ist, dann weiß ich auch, eigentlich kann ich mir ja dann die ja neue, alte Generation holen, wenn ich darauf Bock habe, weil ja dann nicht viel weniger kostet, aber halt sagen wir mal weniger als ein Neupreis oder sagen wir mal jetzt wie die neuen, die jetzt gerade rauskommen, und hab halt dann, je nachdem, was du für eine aktuelle Kamera natürlich hast, dann einen guten Wert. So, das, was ich noch so anbringen wollte.
Ja, das hat man ja gesehen, als 2016 nach der Fotokina die Alpha-Welle über Deutschland geschwappt ist. Sag ich jetzt mal, da war dann wirklich ganz viel Canon-Stuff und Nikon-Stuff in den ganzen Fotoflohmarkt, Facebook-Gruppen und so drin. Allerdings muss ich sagen, teilweise auch zu Preisen, die nicht unbedingt gerecht, also mit Preisvorstellungen, die nicht unbedingt gerechtfertigt waren, weil die Leute, die wollen dann eine neue Kamera für 4.000 Tacken und die alte, die hat halt schon mal ihre 80.000, 90.000 Auslösung und dann will man halt noch Neupreis minus 20%, weil sie halt noch gut aussieht, aber die Mechanik ist halt auch schon abgenutzt und es ist einfach kein Neugerät und man verlangt annähernd Neupreise. Ja, das funktioniert so lange, wie es am Markt hergibt, also wie irgendjemand dann halt die Kamera kauft, aber deshalb, gebraucht gibt es dann ja viel, aber auch viel zu teuer.
Ja, da muss man gucken, dass man sich dem lokalen Markt verwehrt und dann eher internationaler guckt oder auch die Preise sich anschaut.
Also es gibt ja kameratechnisch zwei so Träumchen, die ich habe.
Oh ja, erzähl uns von deinen Kameraträumchen.
Die 1DX.
Oh, welche Mark 1, 2, 3?
Ja, natürlich die neue.
Oh, die 3, ja, die ist, das ist wahrscheinlich die beste Spiegelreflexkamera aller Zeiten.
Ja, der einzige Nachteil, das ist halt gesagt, so ein kein
ein Klopper?
Nee, vom Format her, vom Bildformat, ist wieder so ein Sonderformat. Die hat ja kein normales, also ich kann jetzt, wenn ich das Bild fertig habe, ohne Beschnitt keinen 9x13 Abzug oder 10x15 oder was machen, weil die hat Mittelformat oder so.
4x3 oder sowas?
Ja, genau.
Oder 5x4? Naja, okay, das ist schon merkwürdig.
Das ist das eine, aber die Kamera ist geil. Ich hatte sie in der Hand mal bei einem Kollegen, das war schon geil. Und das zweite Träumchen, ich hätte gerne Hasselblatt.
Oh.
Und jetzt habe ich mir nach einer analogen, gebrauchten Hasselblatt geguckt. Eine analoge, gebrauchte Hasselblatt, steinalt.
Das ist immer noch ein Kleinwagen bestimmt, oder?
Geht ab 2.500 Tacken los.
Ah, das geht ja eigentlich noch, ne?
Ja, aber für eine analoge, also ja, es ist eine Hasselblatt, aber es ist auch eine analoge Kamera. Weil ich wollte, ich habe mir überlegt, ob ich jetzt an der X700 rumschraube oder ob ich sie einfach durch eine neue ersetze. Und habe dann gedacht, naja, so eine Hasselblatt, so eine analoge Hasselblatt, so teuer kann die nicht sein.
Ja, aber ja. Und denkst du?
Scheißebach, dafür kann ich mir eine neue digitale kaufen.
Definitiv. Weil normalerweise bekommst du ja die analogen, auch wenn die so automatischer sind, etc. Also sagen wir mal, letzte Generation, die kriegst du ja eigentlich auch fast hinterhergeschmissen.
Also ich habe jetzt bei dem Online-Auktionshaus mit den bunten Buchstaben auf eine gesteigert. Eine, die auch zu mir passt, von Canon. Die ist gerade bei 31,50 Euro mit zwei Objektiven, mit Filmen und diversem Zubehör. Und die ist auch schon mit Autofokus.
Ja, cool.
Und die A1 von Canon, die ist wieder, glaube ich, so ein bisschen Kultobjekt, weil die ist auch wirklich steinalt und die geht für 100 Euro über den Tisch, sage ich mal.
Das geht eigentlich noch, weil im Grunde genommen ist die Technik ja eigentlich immer noch gut. Also es ist zwar analog, aber es ist ja nicht so, dass die Bilder schlecht sind. Die sind zum Teil größer oder besser als jetzt sagen wir mal, 5 Jahre alte DS-Spiegelreflexkameras.
So viele Leute, die irgendwie analog fotografieren, kann es doch gar nicht mehr geben.
Nee, es ist tatsächlich also hier, sehr gering.
A1 Body Spiegelreflexkamera schwarz, 134 Euro, 159 Euro, 193 Euro mit Augenmuschel und Ersatzbatterie, mit einem Objektivkonvolut dazu, 300 Euro. Also das ist schon, dafür kriege ich eine gebrauchte 1000D oder so. Sag ich mal, jetzt so in meinem jugendlichen Leichtsinn. EOS 1000D. Also die 1000D in meiner Fotobox, die habe ich für 90 Euro gekriegt. Ja, 124 Euro. 1000D, zwei Objektive. Zack.
Krass.
Ja, wie gesagt, ich habe sie für 90 gekriegt. Und dann. Ja,
der Einstieg in die Analoge ist gar nicht so teuer. Aber.
Ja, würde ich jetzt. Also, das komplex. Kommt drauf an, was man machen will. Ich habe jetzt die hochwertigen Schwarz-Weiß-Filme von Ilford. Also, nicht die von. Ich sage jetzt nicht, dass die von Kodak nicht hochwertig sind. Die von Ilford. Da kann ich aber halt bei jedem Film nachlesen. Der HP 5 Plus, der hat einen hohen Kontrast, der Delta 400, der hat eine extrem geile Schärfentiefe, der XP2 hat eine kleine Körnung. Da kann ich halt raussuchen, was für ein Bild will ich haben. Will ich jetzt eins mit einer groben Körnung, dann nehme ich den Film. Will ich eins mit einem geilen Kontrast, nehme ich den Film. Kann ich bei Ilford alles nachlesen, weiß ich, welcher Film hat das, das, das. Kostet 10 Euro so ein Film. Dann muss ich ihn entweder irgendwo hinbringen zum Entwickeln. Das kostet auch wieder einen Haufen Asche. Oder ich muss mir eben das Zeug zum Entwickeln kaufen und die, ich sag mal, das Starter-Kit Entwicklung hat jetzt, glaube ich, 150 gekostet und dann brauchst du halt auch immer wieder Chemikalien nachkaufen und so. Und wenn du dann Abzüge machen willst, so ein Vergrößerer, der liegt auch, wenn du neu kaufst, bei 1000 Euro. Dann brauchst du auch den Tisch, brauchst du da die Chemikalien. Das Fotopapier, du machst dir keine Vorstellung, wie viel Geld du für Fotopapier liegen lassen kannst. Ich habe ein Papier gefunden, da kostet ein DIN A4-Blatt 300 Euro. Aber es ist ein geiles Papier. Also wenn man die Analogfotografie wirklich richtig einsteigen will und das so ein bisschen, ich nenne jetzt mal sinnvoll betreiben und nicht nur so ein bisschen rumknipsen, sondern sich auch wirklich reinfuchsen mit Entwickeln und Abzüge machen und so. Das könnte genauso ein Fass ohne Boden wie die Digitalfotografie sein.
Oh ja.
Genau, billig ist es nicht.
Ja.
Die Kameras an sich im Einstieg, ja. Was kosten die Minolta? Die Minolta wollte ich mal verkaufen. Da X700, die wollte ich mal verkaufen und dann habe ich geguckt. Boah, mit zwei Objektiven 21 Euro. Nee, dann ist mir der Aufwand nicht wert.
Hier dann würde ich das lieber behalten.
Genau, da habe ich es behalten und jetzt habe ich es halt wieder ausgepackt.
Oh, ja, geil.
Ja, also. Und dann habe ich mir gedacht, dann braucht mir auch ein Trottel, der den Scheißdreck kauft, den analogen. Aber jetzt bin ich einer von den Trotteln, die den Scheiß kaufen.
Jetzt bist du einer von den Trotteln.
Was jetzt nicht abwertend gemeint war mit Trottel. Muss man immer dazu sagen, dass man hier nicht irgendwo im Scheißesturm landet.
Ja, im Scheißesturm, ja.
Ist aber auch, ich hatte da am Wochenende die zwei Analogen dabei und meine M3 als Backup für den Fall, dass es überhaupt schief geht, dass zumindest ein, zwei Bilder was dabei sind. Und also der Vergleich zwischen den digitalen Schwarz-Weißen und den analogen Schwarz-Weißen, es ist beides Schwarz-Weiß, ja, aber es ist ein krasser Unterschied. Es ist echt krass. So, jetzt sind wir wieder vom Thema abgewichen.
Es ging ja wirklich mal um neu und alt.
Wir waren bei der Gebrauchtmarkt wird überflutet, wenn sich die Leute neue kaufen. Ja. Allerdings zu teilweise unverständlichen Preisen. Genau.
Ja, da muss man dann halt auch einfach mal zu den, also ich gehe dann zu den Verkäufern und sage, ja hier, eBay, Amazon oder andere Märkte. Also bei bestimmten Märkten im Internet kannst du sehen, ja guck mal, das ist der wirkliche Preis jetzt. Wenn der liegt jetzt gerade mal 500 Euro oder 1000 Euro weniger wie deiner. So, dann kannst du die Leute auch mal zurück auf die Tatsachen setzen, sagst man das so. Und wenn die dann sagen, ja nee, verkaufe ich den nicht, dann sage ich, okay, dann kaufe ich das halt dort, wenn ich das überhaupt will. So, das ist ja die große Freiheit, die wir heutzutage haben. Ja, du musst das ja nicht bei deinem lokalen Markt, auch wenn ich sehr gerne lokal einkaufe, aber bei B-Ware, da bin ich echt gut oder ein großer Freund geworden, bei Geschäften zu kaufen, die Gebrauchtware anbieten, weil die meistens noch so eine Gewährleistung und Garantien noch so für halbes Jahr, Jahr noch oben drauf setzen. Das finde ich immer ganz cool.
Muss ich immer bis Stuttgart fahren.
Oh ja, okay, das ist natürlich.
Ja, gut, das ist jetzt eine Dreiviertelstunde Fahrt, aber ja.
Es lohnt sich.
Ja, oder man geht zum Resale online.
Ja.
Da hatten wir auch Garantie. Hier, Hasselblatt 500 cm Planar, 2,8 Blende, 80 mm analog gebraucht. Ein Gebot läuft noch 4 Tage, 1099.
Oh Gott, das geht ja Minimum das Doppelte weg.
Eine ähnliche Kamera, allerdings von Rolleye, die SL303, ist aufgebaut wie die Hasselblatt, aber halt eben von Rolleye. 1580.
Oh, das ist ein schönes Schnäppchen.
Ich will so eine Hasselblatt. Irgendwann. Egal ob digital oder analog, aber so eine Hasselblatt, das. Hier, Hasselblatt 503 CX mit Zeiss Planarobjektiv 80 mm. 2199 Euro. Analog läuft, würde ich sagen.
Ja, sparst du halt jetzt jeden Monat 100 Euro und in 2 Jahren kaufst du sie dir.
Das, was ich jetzt jeden Monat wegspare, wird 2021 in mein Haus gesteckt.
Ja, stimmt.
Das war übrigens auch, also ich glaube Mitte Juli haben sie die vorgestellt, die neue Canon, glaube ich. Das war so irgendwann so 14 oder 15, wann war das denn, wo sie die vorgestellt haben? Du hast es doch live mitverfolgt.
Ich habe das Real Life vielleicht die Zusammenfassung angeguckt. Ich glaube, da war ich gar nicht mal zu Hause. Das war Mitte, Anfang letzter Woche, muss ich wirklich sagen.
Ja, genau, weil da ist die Aktie gestiegen. Ich verfolge ja so ein bisschen die Kurse, weil ich habe jetzt, wir wollen ja nächstes Jahr bauen, hat man ja rausgehört. Und wo trage ich mein Geld hin, dass ich Zinsen kriege? Aufs Sparbuch nicht, aufs Tagesgeldkonto nicht. Ich habe so ein paar kleinere Fonds, die jetzt auch nicht so die Rendite abwerfen, weil sie halt relativ sicher sind, sage ich mal. Mit wenig Risiko, aber mehr Rendite abwerfen wie ein Sparbuch. Und deshalb gucke ich da so ein bisschen. Und also am 13. Juli hat der Kurs angefangen zu steigen. Und zwar ordentlich. Ich glaube, 1,50 Euro ist er rauf. Von 16,70 Euro auf 17,80 Euro und ist aber seitdem jetzt wieder kontinuierlich am Abfallen. Also das ist auch immer, wenn man an der Börse spekuliert und sieht, die Firmen wollen eine Kamera vorstellen und launchen, kauft euch Aktien, behaltet sie bis 2 Tage nach dem Launchen, verkauft sie dann wieder. Wahrscheinlich kommen wir da oft mit durch. Aber seitdem ist sie wieder nur am Fallen. Also. Weil ich hatte mir noch überlegt, vorher kaufe ich mir Canon-Aktien, aber nö. Gut, dass ich es nicht gemacht habe.
Das sind dann meistens immer so Peanuts-Kleckerbeträge, ne?
Das ist halt auch immer so, dann der Markt. Hallo?
Ja, du warst kurz weg.
Ja, du auch. Da sind wir wieder. das ist wie mit allem. Wenn man dann was launcht und das ist geil, dann steigt der Kurs erst mal und dann kommen die Macken raus und dann fällt er wieder. Also, das ist wie mit Tesla und seinem Cybertruck. Die Scheiben sind unkaputtbar. Bam, Scheibe kaputt. Oh, verdammt. Probier's mal an der anderen. Bumm, Scheibe kaputt. Oh, verdammt. Probier mal die andere. Gut, dass immerhin SpaceX funktioniert hat und die Astronauten heil angekommen sind. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich im Radio gehört, die das jetzt wieder welche runterholen, die mit SpaceX raufgeflogen sind. Ich habe mir gedacht, Alter, also dass Elon Musk da Leute raufgebracht hat, heil, ist schon nicht schlecht, weil das dann komplett...
Jetzt waren die ersten Touristen, ne? Also die ersten Privatpersonen.
Ja,
war das nicht
ja,
so?
Ne, also keine Privatpersonen, schon ausgebildete Astronauten aus den USA, okay, glaube ich. Also wirklich Astronauten. Ja. Aber der erste Raumflug von einem Privatunternehmen.
Ah, so war das, genau. Ja, der erste Raumflug von Privatunternehmen. Ja, krass. Ne? In 20 Jahren fliegen wir dann zum Mond wieder.
Nee, dann sind alle weg, dann bleibe ich hier, bin ich alleine.
Ja!
Mehr für mich.
Ja, ich habe eigentlich so meine ganzen Themen abgehakt.
Für das, dass ich vollkommen unvorbereitet auf deinen Themenvorschlag hier rein bin, war es doch relativ produktiv.
Ja.
Hier, guck an, 2,5% Rendite. Das ist, kriegt man auf keinem Sparkonto. Das ist gut. Gerade nochmal kurz gecheckt. Ja, egal. Da hatte ich auch überlegt, da hatte ich ja auch den Traum, ein Haus mit Studio drin. War eigentlich so der Plan irgendwie. Aber dann hätte ich die Möglichkeit gehabt, irgendeine alte Hütte zu kaufen mit Scheune oder Autowerkstatt und da das Studio reinzumachen und den Rest zu renovieren. Dann bin ich aber, das gibt eine Lebensaufgabe, die Bude zu renovieren. Und dann hatte ich einen Plan bauen und einen Anbau mit dran fürs Studio. Die Preise haben wir dann aber relativ schnell klar gemacht, dass es einfach kein Studio mit am Haus gibt. Basta. Ja, was heißt die Preise? Also es wäre schon möglich, aber die Vernunft halt, weil wenn ich mir jetzt einen Anbau dran mache, wo ich mir, also so mit 50 Quadratmeter Studio, da kann man so gleich bleiben lassen. Wenn ich mir dann einen Anbau dran mache, der so halbwegs funktioniert als Studio, wo ich ein kleines Büro mit drin habe, verursacht der mich für mich in der Finanzierung 600 Euro im Monat kosten. Und die muss ich ja damit reinspielen.
Ja, ja, klar.
Und dann habe ich mir gedacht, ey, komm, dann nehme ich das Geld lieber und baue mir mehr Wohnfläche und habe es dann schöner zu Hause. Und wenn es dann irgendwann mal läuft, miete ich mir irgendwo ein Studio. Fertig.
Ja. Oder musst du nur einmal bezahlen.
Ja, oder ich gewinne jetzt im Lotto und dann mache ich es doch so.
Ja, stimmt. Das kannst du natürlich auch so machen. Magst du abmoderieren?
Ich
glaube, wir sind für heute
durch. Ja, abmoderieren. Fertig. Was machen wir denn? Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Nein.
Den hatten wir letzte Woche.
Nee, vor 2 Wochen. Was machen wir denn diesmal?
Also letztes Mal. Ja, ich bin unkreativ geworden.
Ja.
Alles in.
Also ich finde es aber auch, ich muss so nach Likes und Followern betteln. Wenn das mögt, klickt da auf Folgen. Wenn das nicht mögt, lasst es bleiben. Wenn das gut findet, schreibt einen Kommentar. Wenn nicht, schreibt keinen. Wir mögen.
Wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns.
Über
oder Anregungen.
Facebook, Instagram. Ich bin jetzt auch bei TikTok.
Oh Gott, das wird mein Beileid.
Also ich habe noch keine Videos oben, aber es ist wahnsinnig witzig, was die Leute da. Es ist, also ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich bin ja da neuer sozialen Medien gegenüber immer kritisch. Weil ich bin so ein Zukunftsverweigerer. Aber es ist wirklich wahnsinnig witzig. Ich habe vom zu Bett gehen TikTok aufgemacht und dann bin ich da eine Stunde festgegangen. Von Video zu Video zu Video zu Video.
Kenne ich. Bei mir ist das dann YouTube.
Ja, genau. Oder YouTube. Aber TikTok ist immer so. Kurze Unterhaltung ist immer so, keine Ahnung, eine Minute 50, eine kurze Unterhaltung und dann kommt das nächste. Wir sind ja in einer schnelllebigen Gesellschaft, muss ja alle 30 Sekunden was Neues passieren.
Ja, ja, sonst langweilt man sich.
Ja, und das, ich glaube, da trifft TikTok den Nerv der Zeit und das Model, mit dem ich mich getroffen habe, hat gesagt, mach doch bei TikTok, da kriegst du mehr Reichweite. Ich gesagt, was soll ich denn als Fotograf bei TikTok machen? Er hat ihm mir einen gezeigt, der macht so, ja, ich sag mal Special-Effekt-Bilder und der macht praktisch ein TikTok-Video, wie er das Bild macht und blendet am Schluss das fertige Bild ein. Ist schon geil, also das ist schon eine Plattform, sag ich mal. Das muss ich mir jetzt mal ernsthaft überlegen. Genau.
Ja, dann guck dir nochmal die AGBs
folgt
an.
Uns bei, ja, das lasse ich lieber bleiben. Das ist, wer sowas liest, ist selber schuld. Dann darf man sich nirgends mehr anmelden. Genau, also wenn ihr uns unterstützen wollt, folgt uns bei Spotify, bei iTunes, bei Deezer, bei auf unserer Internetseite www.studioraw.de. Schreibt uns eine E-Mail, eine DM auf Instagram, eine Message auf Facebook oder wo auch immer. Mit Fragen, Anregungen, Unterstützung. Ansonsten bis in 2 Wochen.
Ihr habt euch wohl und gutes Licht.
Ja, allzeit gutes Licht.